Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Hola Daniel y bienvenidos a Solo es difícil. Durante el lockdown, tú dijiste que tú quieres estudiar español en el Babel. Y por supuesto, tú lo asististe, ¿correcto? Also nein, gut, da haben wir das schon mal, da können wir den Punkt, er hat Spanisch in der Bubble gelernt, können wir schon mal abhaken. Der Jonas meinte, du hast das vorgehabt, zu lernen.
Ich hatte es am Anfang angefangen, als alles angefangen mit dem Lockdown und sowas, aber dann mit den ganzen Spielen und Training und sowas, irgendwann hat es leider nachgelassen. Ich ärgere mich doch ein bisschen darüber.
Kann ich verstehen, aber damit können wir die spanische Begrüßung bei dir, wir können sie drin lassen, aber wir können sie etwas weglassen.
Und für alle anderen, statt das Bubble eigentlich für die Bubble oder für den Anbieter von Lernsoftware? Bubble. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay. Nicht schlecht.
Hoppala. Die machen besonders gern Spotify. Also, ich würde sagen, auch noch ein richtiges herzlich willkommen, Daniel Theiss, heute zu unserer kleinen Podcast-Runde hier.
Danke, ich freue mich, da zu sein.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch bei uns bist. Ich glaube, wir sind alle drei sehr, sehr große NBA-Fans. Ich habe sogar Ahnung davon, die beiden anderen sind nur Fans, aber das ist meistens eine gute Mischung.
Mal ganz kurz, sorry, das ist noch kurz off-topic, weil wir es vergessen hatten, anzusprechen. Wir haben eine Aktion mit Laureus zusammen, also wir haben so eine Koop und haben so eine Spendenaktion. Und wir würden, weil wir es immer machen, am Anfang ein kleines Quiz machen. Normalerweise stelle ich Fragen an die Jungs und jetzt würden wir dir Fragen stellen und du kannst insgesamt 10 Punkte erreichen. Und wenn du 10 Punkte erreichst, spenden wir zu dritt, also nicht du, 1.000 Euro an unsere Aktion. Und quasi für jeden Punkt, den du nicht erreichst, müsstest du oder könntest du, wenn du willst, 100 Euro spenden und wir matchen sozusagen die Summe nochmal oben drauf. Hast du Bock auf sowas oder ist es eher unchillig?
Nee, klar, können wir gerne machen.
Geil. Und das besonders Gute ist, jetzt können wir den Teil sogar drin lassen im Podcast, oder? Weil sonst musst du gleich alles nochmal erklären,
Jonas. Überraschend, nochmal überrascht tun.
Boah, wir haben was richtig, richtig Gutes geplant.
Ja, geil. Dann wollen wir mal loslegen mit den wahnsinnig ausgedachten Fragen.
Jetzt werden wir seriös. Ja, wir haben ja ein paar Fragen, aber ganz viele ergeben sich auch immer aus dem Gespräch. Ja, und wir haben ja gerade ganz kurz in unserem kurzen Vorgespräch festgestellt, du hängst gerade zwischen den Spielen, du bist wieder voll im Rhythmus. Habt ihr eigentlich noch krasseren Rhythmus diese Saison als sonst schon durch den besonders engen Spielplan oder fühlt sich das gar nicht anders an für dich?
Ist doch schon anders, weil das Reisen wird ein bisschen limitiert. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Stadt fliegen, wie jetzt zum Beispiel jetzt in Philadelphia, dann bleiben wir gleich vier Tage da, spielen 2 Spiele. Und das ist halt ein bisschen abgehen. Die wollen Reisen limitieren. Das heißt, dann spielen wir Philadelphia zum Beispiel gar nicht zu Hause diese Saison.
Ihr habt kein einziges Heimspiel gegen Philly?
Nee, wir spielen 2-mal dort. Vielleicht einmal hier, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so gemacht, dass man halt 2 dort spielt. Dann hat man andere Teams aus unserer Division, die wir dann 2-mal zu Hause spielen. Und ziemlich kompliziert und alles auf jeden Fall enger als sonst mit dem Spielplan.
Ja, und gut, durch die fehlenden Zuschauer gibt es wahrscheinlich auch deutlich weniger Heimvorteile. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn ihr öfter mal antretet. Findest du das ganz angenehm? Weil jede ersparte Reise finde ich ja bei uns immer sehr, sehr positiv.
Ja und nein. Also ich glaube, es ist halt, wenn man jetzt für einen Auswärtstrip dann direkt 4 Tage mal weg ist, ist auch nicht so toll.
Ihr könnt auch nicht raus, oder? Ihr könnt logischerweise nicht irgendwie schönen Kaffee da an den Treppen hoch, wo Rocky gedreht wurde.
Nee, das wäre schön. Aber dadurch, dass jetzt wahrscheinlich mitbekommen, die letzten 2 Wochen, wo war ein bisschen extremer mit positiven Fällen und alles mit Spieler abgesagt. Das heißt, unsere Regeln wurden jetzt noch mehr verschärft. Das heißt, für uns ist wirklich nur, wir fliegen dahin, gehen ins Hotel und das war's für uns.
Ja, und wenn du zu Hause bist, auch nur zu Hause wahrscheinlich, oder?
Eigentlich schon, ja. Also das heißt, wir sollen keine öffentlichen Plätze, keine Restaurants, irgendwas machen. Wir dürfen nötigsten Ausflüge machen, sprich vielleicht Kinder zur Schule fahren oder zum Training hin und zurück und das war's.
So wie bei euch.
Naja, wir haben ja das Glück, dass es bei uns alles bisher echt relativ fallfrei geht. Ne? Ich glaube aber, sollte es irgendwann mal so kommen, wie jetzt gerade bei euch in der NBA, dass die Fälle extrem zunehmen, dass eben auch Spiele abgesagt werden müssen. Ärgert mich übrigens extrem für mein Fantasy-Team. Möchte ich einmal hinzufügen, weil meine Leistung, das musste ich unbedingt unterbringen, weil meine Leistungsträger durften nicht ran gestern Abend. Deswegen, ich bin froh, dass es noch nicht so ist, aber klar, bei euch, das geht jetzt gerade gar nicht anders, weil ich glaube, irgendwann der nächste Schritt wäre wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Und ja, das ist natürlich auch nicht die Lösung. Wahrscheinlich weder für die Spieler noch für euch. Oder wäre es dir sogar, wäre das ein Thema? Würdest du überlegen, dass es eventuell besser wäre, mal kurz abzubrechen? Oder darfst du dazu gar nichts sagen?
Doch, die NBA hat es ja schon so geplant, deswegen wurde ja erstmal nur die erste Hälfte vom Spielplan veröffentlicht, dass sie Spiele, die jetzt abgesagt wurden, in der zweiten Hälfte wieder reinmachen können. Also ich glaube, es war jedem klar, dass die ganze Saison nicht so geht, gerade mit dem Reisen. Aber ja, ich meine, die Woche jetzt zu Hause, ich hatte ja auch jetzt eine Woche zu Hause, tat natürlich für den Körper eigentlich ganz gut, mal eine Pause zu machen. Aber was ich eben noch rausgehört habe, dadurch, dass ich gestern gespielt habe, bin ich wohl nicht Leistungsträger in der
Fantasy. Du bist...
Wolltest du mal hören, hab ich rausgehört.
Also, du bist in meinem Fantasy-Team, du bist nur der Leistungsträger.
Okay,
ein anderer hat mich dir vor der Nase weggeschnappt. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt leider nicht, wer dich bekommen hat dieses Jahr. Letztes Jahr war ja sogar ein Team nach dir benannt bei uns, muss man mal sagen. Okay. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das wieder Vanilla Thais heißt, aber letztes Jahr gab's das Team bei uns in der Fantasy-Liga. Also du warst schon hart umkämpft, ja. Also ja. Die Bigs, die rebounden und gute Wurfquoten haben, die gefallen uns ja schon ganz gut.
So. Gut zu wissen.
Auch wichtig.
Sorry, ihr wisst, so ein Thema muss immer mal kurz eingebracht sein. Direkt Folgefrage. Spielt ihr zum Beispiel so eine Art Manager, sowas wie Fantasy auch untereinander?
Nee, wir gar nicht. Also ich glaube, manche machen es mit Football, aber mit NBA jetzt gar nicht bei uns.
Okay, aber du auch nicht bei Football. Du bist da komplett raus.
Ich schaue es zwar an und sowas, aber so drin bin ich dann noch nicht im Football, dass ich da eine ganze Fantasy-Liga spielen könnte.
Bist du nicht Fußballfan auch noch, habe ich irgendwo gelesen?
Fußballfan?
Oder
was ist das?
Ein bisschen? Fußball? Nein. Wolfsburg?
Ich habe selbst gespielt, bis ich 16 war. Also ich bin wahrscheinlich für euch noch öfter Fußball als Basketballspieler.
Ach krass.
Wir hatten ja in unserem kleinen Vorgespräch die Überlegung, ob wir mal einen Wettbewerb machen sollen. Bist du besser im Fußball oder ich im Basketball?
Stopp. Das war,
aber jetzt bin
da
ich mir nicht
was Kleines.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich
ein Wettbewerb ist,
den man eingehen
anders
sollte.
Oh. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Das habe ich eigentlich angekündigt.
Boah, das wusste ich vorhin nicht. Das tut mir
weil leid.
Das
ist unser sehr, sehr moderat denkender Teil des Podcasts, Mats, hat nämlich gesagt, er wirft bessere Dreier als du. Und da dachte ich mir dann, ich habe mal nämlich so 2-3 Quoten rausgesucht und habe gesehen, in der Saison 15-16 hast du in der BBL hast du 44% Dreier geworfen. Ich glaube, Mats.
Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe.
Nee, das ist zu spät. Ich muss dazu sagen, Mats wirft tatsächlich nicht schlecht. Er hat echt keine schlechte Technik und würde ich sagen, wirft ganz ordentlich. Trotzdem würde ich so wahnsinnig gerne sehen, wie du ungefähr 700 Mal so viel Dreier wirfst wie Kollege Mats. Und würde gerne den Federhandschuh in den virtuellen Raum hier werfen und sagen, dass wenn ihr euch das nächste Mal seht, muss es diesen Wettbewerb geben. Und ich werde ihn genüsslich kommentieren.
Also wirklich sehr, sehr gern. Sowas macht so viel Spaß. Ich glaube, wir haben sogar einen gemeinsamen Bekannten, den ich eigentlich jetzt gar nicht hier vor dem Mikro erwähnen wollte, aber der auch beim VfL Wolfsburg arbeitet, vorher der Joel.
Genau, mit denen hatte ich viel Kontakt.
Der hat zumindest alle Instagram-Bilder von dir durchgeliked, die es gibt, das habe ich zumindest gesehen.
Ja, dem hatte ich viel Kontakt noch, wo beim VfL war und alles.
Genau, deswegen, vielleicht muss er da einen kleinen Shootout mal arrangieren, aber dann warne ich dich, ich werde jeden Tag vorher in der Halle sein.
Ja. Kannst du gerne machen.
Ja, ich werde trotzdem verlieren, ich weiß, ist gut.
Das ist echt so anmaßend. Das ist
unglaublich.
Das ist so eine anmaßende Wette. Einfach.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Nee, ich verliere eh, aber nee, okay. Eine super Erfahrung. Nee, da gibt's eine Kampfansage, ganz einfach. Und dann so. Und dann kriege ich mir schön.
Hast du nicht Buschi verloren auch?
Ja, aber ich habe bei den Dreiern gewonnen. Er hat nur mehr Freiwürfe getroffen als ich. Aber ich habe bei den Dreiern war es unentschieden oder ich war einen besser, das weiß ich nicht mehr. Und das war ein guter Wettkampf. Aber gut, gegen 44% in einem Spiel, durchaus contested, könnte es eng werden. Ich glaube, meine contested Dreierquote in meiner Karriere liegt bei 0. Und zwar wirklich glatten 0%. Ja, das ist auch so, wenn dir auf einmal so, wie groß bist du? 2 Meter 3? 2 Meter 4?
Ja, 2 Meter 4.
Ja, wenn du mir da vorne mit der Hand im Gesicht rumhängst, dann sehe ich da nichts. Aber sie sind nicht wieder Dreier.
Darf ich mal eine Frage zu dieser Größe stellen? Ja. Also nicht zu deiner Größe, sondern generell habe ich manchmal das Gefühl, also die Fußballer machen sich immer gerne größer, vor allem Innenverteidiger. Und so gibt es nicht so eine Tendenz in der NBA, dass so Leute sagen, sie seien nur 2,6 Meter groß, dabei sind sie eigentlich gefühlte 2,15 Meter oder größer? Gibt es so, dass die Größeren sich kleiner machen?
Nee, es ist eigentlich genau umgekehrt auch, dass jeder macht sich eigentlich größer als er ist. Hier ist es auch so, dass Amis oder NBA, man wird immer mit Schuhen gemessen. Weil man spielt ja auch mit Schuhen auf dem Feld. Das heißt, niemand interessiert dich, wenn du ohne Schuhe bist. Oh,
das ist so eine geile Logik.
Sehr großartig.
Ja, es sind hier eigentlich sind alle größer, als sie eigentlich sind.
Sind deine 2,04 Meter mit Schuhen gemessen oder ohne?
Mit Buffalos.
Die sind ohne.
Okay.
Das heißt, du hast eigentlich, ich habe gerade die Flasche gesehen, die du hattest.
Das war eine 075.
Der 075 San Pellegrino.
Ja, 250 Milliliter. Okay. Es ist nicht so leicht mehr, Sprudelwasser hier zu bekommen.
Ah, stimmt, ja.
Klar. Das ist nicht immer leicht. Wenn es ausverkauft ist und so, da muss man sich auch mit den Kleinflaschen zurechtgeben.
Gab es eigentlich auch Horter? Gab es so Horter bei euch am Anfang von diesen Lockdowns? Schon auch, oder? Horter, so Leute, die irgendwie 200 Kilo Toilettenpapier gekauft haben.
Naja, das war witzig. Die haben in den Läden haben sich schon limitiert. Du durftest wirklich nur, wenn du in den Laden gegangen bist, ein Paket zum Beispiel Toilettenpapier kaufen. Du konntest nicht mit 5 Paketen unter den Arm rausreden. Also, haben sie schon gemacht, dass es limitiert ist und alles wirklich.
Das ist schon bitter. Jetzt reden wir einen, der auch die Spannweite dafür hat, wirklich 5 Packungen locker zu tragen.
Und dann. Ich hätte es machen können, definitiv.
Ja. Locker.
Ah, ich liebe es. Wollen wir trotzdem eigentlich mal unsere Fragen, die wir eigentlich stellen wollen,
anfangen? Ja, bitte. Das Gespräch ist jetzt schon so vollkommen abgedriftet. Wir haben uns vorher wirklich schön recherchiert, Fragen geschrieben, ein bisschen abgesprochen etc. Und dann sind die ersten 15 Minuten schon wieder kompletter Klamauk.
Also es hat jeder von uns hat 2 Fragen und dementsprechend habe ich irgendwie, glaube ich, gelogen und ich glaube, du kannst sogar 12 Punkte sammeln, aber naja. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich glaube, Mats, du hast die erste.
Willst du direkt zu den Fragen übergehen? Warte. Die hab ich auf dem Handy. Bruder, du darfst mich nicht so völlig überfordern hier. Das ist jetzt schon das Quiz, ne? Okay.
Wir gehen ins Laureus-Quiz.
Darf ich das Quiz einleiten mit einer Frage, die mich wirklich brennend interessiert? Während eines Spiels, weil das baut sich aufeinander auf, kennst du so deine Statline? Also sagen wir mal, du bist jetzt im dritten Viertel und dann weißt du ganz genau, hey, ich habe bisher 11 Punkte, 24 Rebounds, davon 14 offensiv. Oder ist das völlig raus aus dem Kopf?
Nee, dadurch, dass überall die Boards sind und sowas, wo das Spiel schon alles steht, sieht man es auf jeden Fall, klar.
Also und da guckst du auch logischerweise, wenn du mal auf der Bank bist oder in der Auszeit, guckt man da mal kurz hoch, oder was?
Ja, ich denke schon, irgendwie ist es, wenn man ein gutes Spiel hat, weiß man es irgendwie, man wird trotzdem sehen, was man vielleicht gut macht. Und wenn man vielleicht auch nicht so ein gutes hat, guckt man auch und denkt sich, ja scheiße, ich habe jetzt in 3/4 4 Rebounds geholt, vielleicht sollte ich doch mal noch ein bisschen irgendwie was tun fürs Team und alles. Also man guckt schon oben ab und zu drauf, auf jeden Fall. Vor allem auch wenn, genauso wenn jetzt einer aus dem Team, wenn jetzt zum Beispiel Jason oder Jaylen haben ein extrem gutes Spiel, dann guckt man hoch und man sieht, oh scheiße, die haben schon 35 Punkte und das dritte Viertel. Also es ist definitiv so, dass man hochguckt. Es ist nicht so, dass man jetzt in der Auszeit oder so vom Tisch dieses Statsheet holt und guckt, oh, ich habe so und so viel gebraucht und so. Aber man guckt natürlich schon hoch und sieht seine Punkte rüber und es ist, was man oben hat auf jeden Fall.
Ja, okay, das hat mich nämlich brennend interessiert, ob das eine Relevanz. Und sagen wir mal, du hast jetzt 9 Rebounds.
Danke,
und
ich wollte genau die Frage stellen.
Und es sind noch 3 Minuten. Du hast natürlich schon 4 Dreier versenkt, 24 Punkte, 9 Rebounds, sind noch 2 Minuten. Gehst du dann so ein bisschen mehr auf den Rebound? Weil das ist ja schon auch, das ist was wert, oder? So ein Double-Double auch mal.
Definitiv. Ich hatte es ja erst letztes Spiel, also vor 2 Spielen. Ich hatte nur 8 Punkte, aber ich hatte meine 10 Rebounds. Und klar, hatte ich noch probiert, nochmal einen Wurf zu bekommen, aber ich habe keinen Wurf mehr bekommen. Aber natürlich, klar, man probiert das Double-Double, ist natürlich schön.
Ich stelle mir gerade vor, wie du zu Kemba Walker läufst und dem einfach in der Mittellinie den Ball abnimmst.
So ähnlich. Also es ist aber wirklich so auch im Team dann, wenn jetzt Leute nah an einem Triple-Double sind und zum Beispiel den fehlenden Rebound, dann probieren sein Team natürlich auch irgendwie diesen Rebound zu geben oder sowas. Definitiv.
Ja, gut, logisch, ja. Russell Westbrook versucht sich selber zu geben und in anderen Mannschaften versucht es dann den Mitspieler.
Genau so ist es.
Und keine Sorge, der wird sich das nicht anhören. Das können wir gesagt haben. Pass auf, wenn das aufeinander aufbaut, jetzt muss ich hier gerade schauen, bla bla bla. Ja, die nächste Frage ist, die andere hat mich eigentlich mehr interessiert. Ob du auch so während der Saison deine Stats kennst, weißt du irgendwie, du bist gerade bei, weißt du jetzt gerade, wie viele Punkte du im Schnitt hast zum Beispiel?
Nicht zu 100%, aber ich glaube so ungefähr. Aber
auf die dritte Nachkommastelle.
Ich glaube, ich müsste so jetzt um die 7 sein. Ich habe einen relativ langsamen Start in die Saison gehabt, um die 7, glaube ich. 7 Punkte von Rebounds oder sowas.
Ich habe es vorhin nachgeschaut. Ich glaube, du bist sehr nah dran auf jeden Fall. 7,4 Punkte, 5,2 Rebounds, ja. Aber gut, ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommen wir nämlich zu unseren Quizfragen. Diese nämlich, wie gut kennst du deine? Sind es nur Career Highs? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir nur Career Highs ausgesucht?
Doch, so gesehen kann man das so sagen, ja.
Okay, und dann
jetzt
wollen
musst
wir,
darfst du nicht googeln hier parallel.
Dann wollen wir hier so, das ist vorbildlich, er zeigt uns die Hände. Wie viele Punkte sind dein Career High und gegen wen? Das Datum muss er nicht wissen, oder?
Nee, Datum wäre übertrieben.
Ja. Ist relativ leicht, weil Career-Punkte und Rebounds beides in einem Spiel bei Minnesota letztes Jahr. Ich glaube, es waren 25 und 18 Rebounds.
Also
26 okay. und 18.
Ja, 25 stimmt, laut dem, was der Jonas
also 16 hat. Rebound, 25 und ja. 16 Rebound, so war es.
Okay. Das gilt auf jeden Fall.
Damit hast du die Frage 2 auch schon richtig beantwortet.
Ja, das stimmt.
Und der kleine Kniff an dieser Frage, ja.
Wenn du das Datum weißt, dann passiert doch irgendwas sehr, sehr Gutes.
Kriegst du einen Fresskopf.
Das Schlimme ist, ich glaube, es war
direkt nach dem All-Star-Break, also müsste es so Mitte, Ende Februar sein.
Mach weiter,
stark,
bitte.
Stark,
mach
weiter. Stark.
Ich weiß, das Datum kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, ich müsste sagen, Osterberg. Ja, ich würde vielleicht den 19. Februar sagen.
Oh, stark. 21. Februar.
21.
Okay, wow. Das ist tatsächlich ziemlich stark. Ja, gut, dann können wir drei auf jeden Fall schon mal die Taschen öffnen und schauen, dass wir das sponsern, weil das wird nicht mehr auf dem DT27 seinen Nacken gehen hier.
Wenig. Dann kommen wir zu den Assists. Career High in Assists.
Ich würde sagen 6 oder 7.
Leg dich fest.
7.
6.
Okay, aber das andere ist dann schon deutlich präsenter für dich. Rebounds, Punkte ist.
Ja.
Oder ist es für dich alles gleich viel wert? Oder definierst du dein Spiel so ein bisschen eher über eine von den anderen Sachen?
Naja, schon Rebounds extrem, gerade als Großer ist es so ein bisschen deine Aufgabe. Aber klar, wenn du als Großer dann noch 2, 3 Assists so pro Spiel hast, ist es natürlich auch noch was Gutes. Aber ja, ich denke, Rebounds im Großen und Ganzen sind schon für den Großen oder für mich auch ein bisschen wichtiger. Oder ja, am wichtigsten auch, von allen. Ja.
Wird auch wahrscheinlich mehr drauf geschaut oder so ein bisschen in der Bewertung etc.
Ja, definitiv.
Man kann ja sich nicht freimachen, dass das alles eine Rolle spielt. Statistiken haben immer größeren Wert bekommen.
Ja, warte mal, gegen wen,
stimmt.
Das gab's noch.
Gegen wen?
Ist nicht weit weg von
Jonas, du hast geschrieben, er hatte 2x6 Assists?
Genau, ja.
Aber nur einen Gegner aufgeschrieben, war das beide mal gegen den gleichen?
Nee, ich habe den ersten nicht gefunden.
Ach so, alles klar. Ja, toll, dann können wir die Richtigkeit der Antwort nicht beurteilen gleich.
Das ist eine gute Frage. Warst du also in Chicago, gegen Chicago, eins davon?
Also das letzte war auf vielleicht. Jeden Fall gegen die Pistons. Okay. Aber ich schau mal parallel nach.
15.01.2020, generell so, ne? Die Prä-Corona-Zeit, da hast du nochmal richtig abgeliefert, bevor es in den Lockdown ging.
Ja. Ja,
beim Rest natürlich auch, aber es geht nur um die absoluten Highlights. Während der Jonas recherchiert, wie viele Blocks sind dein Career High?
Ich glaube, es muss auf 5 oder 6.
Leg dich fest.
5.
Yes.
Du weißt, dass ich einen ganz normalen Job habe, Mats.
Das ist nicht leise. Das ist nicht schlecht. Das war übrigens gegen die Clippers. Das erste Mal.
Gegen die Clippers, okay.
Und die Blocks waren gegen die Cavs. Auf jeden Fall. Ja, man merkt schon, du hast dir eher so die Nicht-Playoffs-Teams rausgesucht bisher auf jeden Fall. Letztes Jahr zumindest. Aber die kommen ja alle wieder.
Es kommt, wann hast du das erste Mal ausgefoult in der NBA? Gegen wen? Oder gegen wen, sagen wir es mal so.
Ja, wahrscheinlich definitiv in meinem ersten Jahr. Wahrscheinlich, wann war mein erstes Jahr? 2017. Da war es wahrscheinlich Ende 2017 das erste Mal gewann.
Nee, es war.
War es mein erstes Jahr?
Es war Ende 2018 tatsächlich.
Also erstmal Props, du hast ganz, ganz oft 5 Fouls gehabt. Also.
Zum Glück kann ich 6 geben, ne?
Ja. Es war aber später. Du hast dich relativ lange gut gehalten. Es war gegen die Hawks, das nur als kleiner Hint.
Okay. Nee, das hätte ich dir nicht mal sagen können. Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist auch das, woran man sich wirklich wahrscheinlich am wenigsten erinnert. Vor allem am Ende hast du wahrscheinlich so
den Ball hast Sekunden, du zu Hause.
7 Sekunden
hast du mitgenommen.
Die Pfeife vom Hauptschiedsrichter.
Ich meine, an die Fouls will man sich natürlich nicht erinnern, richtig? Ja. Nee, das hätte ich dir nicht mehr sagen können. Also.
Es war gegen Atlanta im November 2018, am 23.
Ach so, Das war doch ziemlich lange.
Ja, also beim Thema, tut mir leid, dass ich immer wieder einhake, weil ich reg mich ja darüber auf, wie viele Fouls für die Offensivspieler gepfiffen werden. Ist es für dich manchmal dann auch, weil du bist ja logischerweise in der Defensive oft da in der Situation, wo du dann, sagen wir mal, fragwürdigere Calls kriegst, ist es für dich auch so, dass die Offensivspieler viel zu viel Freiheiten haben in der Hinsicht? Oder findest du das okay so? Findest du das cool so? Weil vielleicht denke ich da auch zu sehr defensivspielermäßig, aber mich interessiert das extrem, von jemandem zu hören, der halt selber in der Situation ist.
Nee, ich denke schon, dass die Offensivspieler auf jeden Fall mehr Freiraum haben. Ich meine, als Großer, du wirst immer gesprochen vom Verticality, dass du als Großer, wenn du die Arme zurückmachst, aber wenn jemand direkt in deinen Brust reinspringt, dann musst du, man sollte ein bisschen, dass die Arme ein bisschen runterkommen. Das geht ja nicht anders. Also, wenn jemand voll in deine Brust springt oder sowas, und ich glaube, da ist dann, dass die Defensivspieler wirklich gar keinen Spielraum bekommen. Und dann ist es natürlich noch so, gegen wen? Wenn du einen Superstar hast, der zum Kopf, den darfst du nicht anfassen, dann ist es natürlich auch gleich ein Foul.
Also Mats, wenn du angefasst wirst, kein Foul.
Ich bin einfach nur ein sehr, sehr fairer Spieler, Jonas. Ich spring immer vertical hoch, so, Hände nach oben. Zack. Ja, ich stehe nicht in der Restricted Area. Da komme ich gar nicht so schnell hin und fertig. Ja, aber das andere, das denke ich mir auch, weil da springen 130 Kilo Jungs Vollgas in dich rein. Du stehst da einfach nur Arme nach oben.
Genau. Und, nee, definitiv. Ich glaube schon, dass die Offensivspieler haben da auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiraum als Defensivspieler.
Und würdest du sagen, dass du jetzt mehr Calls kriegst als in deinem ersten Jahr zum Beispiel, aber auch offensiv, weil du natürlich ein bisschen mehr Namen hast, auch wenn du jetzt wahrscheinlich noch nicht zu der Superstar-Gilde gehörst?
Das ist immer schwierig. Also es gibt natürlich Spiele, wo es ein bisschen besser ist und sowas. Ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden für mich, also jetzt Defensiv-Fouls, dass ich wahrscheinlich, vielleicht habe ich jetzt mir über die mein ersten Jahr ein bisschen Respekt erarbeitet. Dafür darf ich einfach, ich meine, bei uns im Team, meine Rolle ist einfach defensiv der Anker zu sein.
Ja.
Und dass ich mir da vielleicht ein bisschen Respekt arbeite. Aber offensiv, klar, kriege ich immer noch wenig Pfiffe. Aber ich glaube, daran habe ich mich jetzt schon einfach gewöhnt, dass ich mich daran nicht mehr mein Spiel komplett dadurch mich rausnehmen lasse, dass ich mich zu sehr aufrege und alles. Und auch wenn und dann noch zu den Schiedsrichtern, ich meine, die werden es nicht ändern im Spiel. Wenn du da noch ein technisches Foul bekommst, ist extrem teuer für dich und es bringt trotzdem nichts. Also.
Aber musst du für ein technisches Foul schon zahlen? In der NBA, wirklich?
Das erste kostet 2.500, jedes weitere ist, glaube ich, 5.000.
Das heißt, Boogie Cousins muss auf jeden Fall nach der Karriere noch weiterarbeiten.
Schichten übernehmen. Ja,
das könnte er auch mal googeln. Ich glaube, auch Draymond Green ist ziemlich weit oben, weil der hat schon ein paar ziemlich, also so um die 100.000, 150.000 wahrscheinlich Strafen gezahlt.
Na klar.
Oh, wunderschön. Finde ich aber wirklich geil, dass das so hart sanktioniert wird. Man müsste es vielleicht nur, wenn du sagst, wie du sagst, bei jedem gleich machen, weil ich glaube, so wie Kollege LeBron sich nach jedem Foul beschwert, da würdest du wahrscheinlich jedes Mal in der dritten Minute des Spiels schon wieder in der Kabine sitzen.
Ja, daran sieht man zum Beispiel, dass es halt eine Spielerliga ist, also auch für Superstars und sowas, dass die anderen Freiraum haben. Also wir haben zum Beispiel vor jeder Saison gibt es ein Schiedsrichter-Meeting, da wird uns erklärt, ja, die Schiedsrichter, denen wird beigebracht, jeden Spieler gleich zu behandeln und sowas, aber jeder weiß, dass es halt nicht so ist. Und das, wie du gesagt hast, halt LeBron James, der kann mit dem Schiedsrichter anders sprechen oder als jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sowas. Der brüllt den an, würde ich das sofort machen, dann, wie du sagst, dann bin ich aber nach dem ersten Technik, das zweite gleich hinterher und ich bin raus.
Ja. Aber ist es nicht im Fußball auch ein bisschen ähnlich eigentlich?
Ist es im Fußball auch so auf jeden Fall. Es ist, also lässt sich nicht von der Hand weisen. Und es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wie du mit den Schiedsrichtern umgehst. Ich bin ja.
Genau.
So,
es gibt noch eine kleine Abschlussfrage.
Ach ja, stimmt. Bevor wir sind noch gar nicht fertig. Bin ja schon wieder.
Eine Frage haben wir noch. Weiter. Null NBA-relatiert, aber du hast ja im Jahr 2011 dein Debüt gegeben in der BBL. Du wirst dich ja noch erinnern, gegen wen das war, oder?
Ich würde fast sagen, es war gegen Bamberg. Nicht.
Du hast aber noch einen zweiten Versuch, weil der Name des Vereins so grandios ist, dass er genannt werden muss von dir.
Oh, so, jetzt geht es um den Namen des Vereins, nicht um die Stadt, ja.
Ja, die Stadt ist natürlich da auch drin, aber es geht schon eher um den Präfix in dem
Ganzen. Ach, das war das erste BBL-Spiel, nicht das mit den meisten Punkten.
Nee, ich glaube, das mit dem ersten, das okay. Erste.
Ich dachte, es geht um die meisten Punkte, das hatte ich falsch verstanden dann.
Um mich gerade zu überlegen, welcher Name so extrem ist, dass es euch
also was heißt extrem
eine Frage wert lustig. Ist. Ja.
Also ich meine, ich finde Ratiofarm Ulm schon auch irgendwie lustig, aber.
Waren es vielleicht Eisbären Bremerhaven?
Na, nee. Es waren die Gloria Giants Düsseldorf.
Oh, das hätte ich nicht mehr sagen können.
Ich muss auch sagen, ich habe von diesem Verein, bis der Jonas das vorhin geschrieben hat, noch nie gehört.
Ja. Ich glaube, die waren dann auch nur ein Jahr in der BBL, wo ich dann da war.
Wahrscheinlich einmal so ein kurzes Abenteuer. Dein erster Verein, der Name hat mich aber auch sehr gefreut. Hier die Spot-Up Medien Baskets Braunschweig. Ich finde es.
Zweite Liga, ja.
Ja, ich finde es immer großartig, wenn diese. War das ein Sponsor oder was ist das dann?
Ja, ich glaube, es war ein Sponsor, war Medien, okay. Also Medien, irgendwas in der zweiten Liga, ja.
Also immer wunderschön, wenn der Verein nach einem Sponsor benannt wird.
In Braunschweig, wo ich noch in Braunschweig war, die Erstliga-Verein hat sich, glaube ich, in dem Jahr, wo ich da war, 5, 6 Mal umbenannt. Wirklich.
Das hätten wir dann als Fragestellung noch machen müssen. So, kriegst du alle Namen von Braunschweig aus deinem Jahr rein.
Nee, da hätte ich gleich gesagt, nein.
Gleich gepasst.
Also wir haben auf jeden Fall 5 richtige, du hast 5 richtig gesagt, das ist auf jeden Fall ein guter Score. Also haben wir insgesamt 1.000 Euro eingesammelt für Laureus, was ganz geil ist.
Ich matche das trotzdem gerne, also.
Nee, wir matchen es ja von dir, also.
Ach, von mir auch. Genau, ja. Ich dachte, dass ich dich richtig habe.
Das ist dasselbe, deswegen, weil wir beide dieselben.
Okay. Okay.
Und der Lucky lacht zwar, weil ich bin mir ziemlich sicher,
ich bin gerade auf deiner Kreise und stelle gerade ein paar Sachen online.
Okay. Wir haben so ein Chat parallel und der Lucky hat gefragt, ob er die Spendenquittung haben kann dafür.
Lucky, du kannst ja fragen, ob Daniel dir nur einen Schuh von den Sneakern hinter sich vielleicht geben würde. Bist du so ein bisschen, das ist ja sehr verbreitet in der NBA, glaube ich, ne? Bist du auch so ein Sneaker-Freak?
Freak weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall, das sind nicht mal alle, die sehe ich jetzt noch mehr, das sind ganz viele Jordan-Schuhe, die ich einfach über die Jahre immer wieder gesammelt habe, eigentlich vielleicht einmal getragen habe und dann wieder in die Box gemacht habe, dass sie einfach.
Aber das sind alles spielgetragene Schuhe? Oder sind es jetzt private Schuhe?
Alles Straßenschuhe. Ich habe noch nie mit Jordan-Schuh Basketball gespielt.
Ich find's geil, wenn du mit so einem Einser-Jordan spielst, also du einfach Blut in den Schuhen hast.
Das wurde ich einfach nur über die Jahre mal für Freizeit getragen und gesammelt. Und
Im Übrigen hat auch Adidas tolle Basketballschuhe. Musste ich an dieser Stelle, glaube ich, einmal kurz erwähnen, bevor wir.
Ich hingegen bin offen für jederlei Schuhe.
Bevor wir in eine Vertragsproblematik reinkommen. Pass auf, noch was anderes. Das kleiner Sprung, weil du ja vor deinem Setup sitzt. Und ich habe vor ein paar Tagen zum ersten Mal Twitch angeschaut und du hast auch mal getwitcht.
Ja, habe ich auch eine Zeit. Ja.
Kommt das nochmal? Was hast du gespielt? Hast du 2K gespielt? Oder was wird dann gezockt?
Ich habe Call of Duty gespielt.
Warzone?
Ja, das ist so das, wo ich eigentlich die meiste Zeit verbringe.
Ah, das spielst du auch immer noch?
Ja.
Und da fehlt dir ein super Teammitglied noch. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
ich bin offen. Also ich bin offen für jedes Teammitglied, um Sachen auszuprobieren. Wenn du halt zu schlecht bist, dann bin ich ganz schnell weg.
Ich bin super im Wiederbeleben. Das kann ich echt gut, muss ich sagen. Ich bin nicht gut, ne? Ich bin okay. Keine Ahnung. Ja. Ich habe keinen Vergleich. Aber wir haben ein paar Freaks in der Mannschaft bei uns, die richtig, richtig viel spielen und die alles kennen und die sind richtig heftig unterwegs. Ich bin also ein ordentlicher Gelegenheitszocker. Aber ich würde dich gerne mal twitchen sehen. Kommt das nochmal oder ist die Karriere beendet schon wieder?
Nee, ich denke, ich werde es irgendwann jetzt nochmal machen dann, wenn wirklich der Spielplatz zulässt. Ich meine, ich bin in den nächsten Wochen mal so viel unterwegs und immer alles. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen.
Ja, ich bin dir auf jeden Fall vorhin direkt gefolgt, als ich das gesehen habe. Also wenn du am Zocken bist, dann.
Soll ich mal machen wieder?
Dann weißt du vielleicht, wer die Kommentare da reinschreibt, die Strangen.
Dann kann ich dich ja gleich mit reinnehmen, dann kannst du ja gleich mitspielen.
Oder so, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich finde, vor ein paar Wochen hätte ich mich noch dagegen gewehrt und mittlerweile bin ich ja doch Lockdown-bedingt für jeden Schabernack zu haben.
Zockst du viel und gerne oder ist es eher so ein, wenn es passt oder wenn es irgendwie die Gemeinschaft ist?
Ja, doch, relativ ist wahrscheinlich zu sehr oder zu extrem, aber schon meistens dann abends. Ich meine, über den Tag ist mit Training, mit Familie und alles ein bisschen schwieriger. Meistens ist dann abends oder wenn ich halt unterwegs bin auch.
Okay, aber hauptsächlich Warzone und zockt ihr auch mal 2K untereinander im Team oder so? Oder ist
es? Es gibt auch einige, die 2K spielen, aber ich war noch nie so wirklich. Ich glaube, das letzte 2K, was ich gespielt habe, war wahrscheinlich vor so 3 Jahren. Das ist natürlich, ich meine, es gibt aber auch so Sachen dann. Also wenn du wieder anfängst, ich meine, das letzte war nicht so jetzt, wenn du wieder mal reinschaust und sowas, okay. Also, aber ich war jetzt so, FIFA ist zum Beispiel das, was ich als Sport immer gespielt habe. Ich war immer Fußball, immer FIFA und 2K war, oder auch, weißt du, immer so, Basketball war, ich war immer Fußballer. Ich meine, ihr wisst, in Deutschland, wenn ich aufgewachsen bin, ich war immer Fußballer. Ich habe so spät mit Basketball angefangen und dann, es gibt da Momente, ich meine, wenn du Teammates hast und die spielen und fragen dich, ob du spielen willst, klar, springst du mit einem, gerade wenn die im Park spielen, wenn du 5 Leute hast oder sowas, ich meine, klar, dann springst du auch mit rein und spielst definitiv mal mit. Aber am größten Teil ist es für mich Warzone einfach mit Freunden und sowas.
Also wenn du mal eine Minute Zeit hast, FIFA, ich würde mich anmelden. Ich habe eine kleine
Historie. Tu dir das nicht an. FIFA gegen Jonas macht nicht keinen Spaß. Nein, das ist nicht. Das ist, der sieht vielleicht harmlos aus, aber der Jonas hat.
Nur Ballbesitzer.
Nee, der macht dich einfach fertig. Der macht dich fertig. Du musst wissen, der Jonas hatte lange Verletzungsphasen in seinem Leben, indem er auf der Couch saß, in so einer Schiene, die dein Knie bewegt.
8 Stunden am Tag.
Kenn ich.
Ja, kennst du leider auch, genau. Und diese 8 Stunden hat er mit FIFA verbracht.
So, 6 Monate.
Über Monate. Deswegen, tu dir das nicht an.
Ist aber Jahre her und ich weiß, dass ich neuerdings nicht mehr so richtig, aber.
Okay, ich habe noch nie FIFA gespielt. Ich spiele kein FIFA. Dann spielen wir doch 2K lieber.
Das macht aber gar keinen Sinn. Es tut mir leid, falls du die Frage schon 100.000 Mal beantworten musstest, aber wenn du erst beim Fußball warst, wie kam dieser Wechsel zum Basketball? Weil den habe ich jetzt ehrlich gesagt völlig verpasst.
Nein, mein Bruder ist 10 Jahre älter, hat sein Leben lang Basketball gespielt und ich hatte immer Interesse zu schauen. Ich bin immer zu seinen Spielen gegangen. Damals, bevor ich angefangen war, zweite Liga hat gespielt. Sein bester Freund war Trainer in Braunschweig und so hat sich das irgendwann dann ergeben, dass er mich dann mit nach Braunschweig genommen hat, auswärts geht das in so 20 Minuten mitfahren. Und so war das dann immer, dass es so nach und nach dann die Transition war von Fußball zu Basketball. Also, aber ich habe nie die Lust und Liebe am Fußball verloren. Ich spiele immer noch gerne Fußball, ich schaue gerne Fußball, so viel es geht auch an.
Wo hast du gezockt dann als Kind, als Jugendlicher oder wann hast du aufgehört im Verein Fußball zu spielen?
Eigentlich kurz davor, wirklich mit 16. Ich war dann noch in Braunschweig, habe Landesauswahl gespielt und dann habe ich eigentlich dann den...
Wow.
Ja, ich war sogar, ich glaube, oder Niedersachsen-Auswahl und dann war ich war sogar auf der Liste mit dem DFB damals noch.
Wo ich jung war. Bist du 92er-Jahrgang, oder?
Ja.
Ich frage mal die 92er hier bei mir in der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen 92er haben, ob Leo? Die damals...
Bittenkurt?
Bittenkurt kennt 92. Ja, weiß ich nicht, aber man kennt sich ja hier, die talentierten 92er, 93er. Ja. Aber krass, was hast du für eine Position gespielt? Also eigentlich warst du schon immer so groß? Weil dann bleibt ja nicht mehr viel übrig eigentlich.
Ne? Naja, wo ich angefangen bin mit Fußball, war ich noch Stürmer. Und dann natürlich, wo ich immer weiter nach hinten versetzt. Am Ende war ich dann wirklich so Sechser oder einfach Innenverteidiger, weil ich halt immer noch mich bewegen konnte. Ich konnte immer noch schnell laufen, obwohl ich groß war.
Du bist echt flink. Das muss ich jetzt mal sagen. Das tut mir leid, das soll jetzt gar nicht rüberkommen. Aber ich schieb's ja gerne mal auf die Größe, dass das bei mir nicht so schnell aussieht. Aber bei dir sieht es irgendwie schneller aus als bei mir. Das wurmt mich manchmal ein bisschen.
Ist es ja schon so deine große Stärke, oder? Das Athletische.
Ja, ich glaube schon. Also klar habe ich jetzt, dadurch, dass ich die Knieverletzung hatte vor
Meniskusriss
3 Jahren, genau, habe ich ein bisschen eingebüßt dadurch. Weil ich es unterschätzt hat, auch mit der Reha und sowas. Aber jetzt ist es, glaube ich, so, dass ich jetzt wieder bei 100% bin über die Jahre, jetzt einfach gearbeitet habe. Aber ja, auch da können wir gerne Wettbewerb irgendwann drauf machen. Wenn ich wieder in Deutschland bin, können wir auch das testen.
Ich springe nicht mehr mit, ich mache ja gar nichts mehr, weil sonst muss ich wieder liegen für ein paar Monate. Aber ich teste gerne, ich stoppe und sowas für euch.
ich weiß nicht.
Aber sag mal.
Ich kann da nicht, das ist ganz schlecht.
Okay.
Als du dann in die NBA bist, war das dann so, ich meine, davor warst du wahrscheinlich einer der athletischsten Spieler der Liga, so von der Position her etc. Und dann kamst du in die NBA, war das dann eher so, ah wow, die sind jetzt alle irgendwie ähnlich oder konntest du da immer noch damit punkten?
Nee, ich habe definitiv relativ schnell gemerkt, dass ich hier wahrscheinlich noch im unteren Schnitt bin von Athletik. Also da musste ich auch relativ schnell mein Spiel dann anpassen, dass du nicht mehr das Gefühl oder dass ich einfach ins Spiel gehen konnte, ja, ich beim Rebound zum Beispiel, ja, ich wie in der BBA, ich springe einfach hoch und ich kriege den Rebound schon. Das war dann hier, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht mehr so ist, weil einfach jeder, egal wie groß er ist, ob es ein kleiner Point Guard ist, genauso hoch springen kann wie jeder andere. Also da musste ich mein Spiel dann relativ schnell anpassen, dass ich auch wirklich, sag ich mal, beim Rebound vorher ausboxe und Kontakt suche, anstatt jedes Mal einfach nur hochzuspringen, wie es in der BBA war.
Das ist natürlich schon verrückt, dass du einfach da sozusagen einer der größten Athleten bist und dann kommst du da hin und dann springen da die Blake Griffins irgendwie mit.
Aber ja, hallo, ey.
Nehm mit der Brust den Rebound an, wo du gerade hin willst. Ja,
so war es wirklich am Anfang, ey.
Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt holst du den Rebound.
Jetzt bin ich erfahrener geworden. Jetzt nutze ich meine Erfahrung dafür.
Aber das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wie lange hat es ungefähr gedauert, würdest du sagen, bis du gemerkt hast, du musst was verändern, damit es funktioniert?
Ich würde sagen, es kam einfach mit Spielzeit. Also ich meine, in meinen ersten 2 Jahren war es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hatte 2 Große vor mir. Was mir im Endeffekt geholfen hat, ich habe von Aaron Baines und Al Horford eine Menge gelernt. Aber ich glaube, es kam dann einfach nach und nach einfach mit Spielzeit. Also länger du auf dem Feld bist und ich meine, du wirst du wahrscheinlich am besten kennen. Oder so, wenn du vom Feld und so. So mehr du auf dem Feld stehst, umso sicherer wirst du in Sachen und Erfahrungen einfach Sachen zu lesen und sowas, wo vielleicht auch der Rebound hinkommt und alles. Und das kam einfach dann wirklich über die letzten Jahre, wo ich es gelernt habe, dass ich einfach nicht mehr einfach hochspringen kann, vorher arbeiten und dass ich dann die Rebounds bekomme zum Beispiel.
Ja. Aber das sind Sachen, die du im Spiel dann lernst, weil so der, ich wollte immer mal, dadurch, dass man so wenig trainiert eigentlich, oder, in der NBA, also ich meine, klar, so Preseason, aber so während der Saison wahrscheinlich eher weniger, ist so der Lernfaktor am höchsten, ich meine, der ist ja immer am höchsten im Spiel, aber ist es irgendwie ein bisschen extremer noch im Basketball, meinst du?
Definitiv ist es im Spiel, wo du am meisten lernst. Also wie du sagst, im Training, wir haben kaum Training. Also wir spielen jeden zweiten Tag, dazwischen ist eigentlich Reha-Tag, du gehst in die Halle, machst ein bisschen Individualtraining, ein bisschen Krafttraining. Vorbereitung ist auch nicht so, wie man sich vorstellt. Also bei uns ist die Vorbereitung eine Woche und dann geht's los. Also da wird verlangt, dass du mit 100% schon da bist. Also, aber ja, definitiv ist es eigentlich nur Spielerfahrung. Also wenn du nur auf der Bank sitzt und sowas, klar, du kannst es im Training ein bisschen simulieren und sowas Sachen, aber es ist natürlich definitiv anders, wenn du es irgendwie dann im Spiel anwenden musst und dann lernst du es über die Jahre einfach und Spielzeit definitiv.
Gibt es dann extrem viele Videositzungen oder gibt es da gar nichts? Also ich stelle es mir so vor, dass ihr wirklich jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde da drin sitzt, aber ich habe gelernt, es ist nicht immer so professionell, wie es aussieht alles. Vielleicht im Fußball auch. Deswegen.
Vielleicht.
Vielleicht. Weiß man nicht. Deswegen interessiert mich, ob ihr sehr, sehr viele Videositzungen habt oder ob ihr teilweise auch einfach mal so in Spiele reingeht. Ich meine, ihr habt in der regulären Saison 82 Saisonspiele. Da kann man ja gar nicht eigentlich vor jedem Spiel sich komplett auf jeden vorbereiten, oder?
Sagen wir mal so, sagen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Philadelphia spielen, da gucken wir auf jeden Fall, sagen wir 10 Minuten Film. Einfach so, was Philadelphia macht, welche, vor allem was sie offensiv einfach spielen. Klar, wenn du Philadelphia im letzten Jahr so oft gespielt hast, du weißt, viel geht über Joel Embiid. So. Einfach nur so Prinzipien, was sie machen. Sind sie, was sie im First Break machen, sie posten viel auf. Und dann am Spieltag vom Spiel guckst du noch ein bisschen personell an, dass du noch einfach weißt, wer wie rechts und links geht, einfach nur, dass du ein bisschen hast. Aber vieles natürlich auch jeder Spieler oder ich glaube, ein von den Assistant Coaches hat meistens zwei Spieler. Und dann ist es einfach so, dass die mit dir auf Film schauen, auch nach dem Spiel. Dann setzt du dich mit deinem Coach hin, schaust Film an, was im Spiel gut war, was schlecht war. Und dann probierst du natürlich darauf aufzubauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir stundenlang sitzen und schauen. In Europa definitiv. Das sitzt stundenlang.
Begeisterung.
Das ist wirklich so. Also ich habe es in Bamberg, ich hatte den Coach, hätten wir so ein Spiel gehabt, wie zum Beispiel gestern gegen die Knicks, dann haben wir am nächsten Tag das ganze Spiel geschaut. Komplett. Und mit zurückspulen und alles nochmal. Also wirklich. Und hier ist es so.
Das ganze Spiel nochmal anschauen ist die größte Strafe, die ein Trainer einer Mannschaft geben kann. Ne?
Hat das auch schon gemacht beim Fußball?
Ich hatte es zum Glück noch nicht, weil ich logischerweise nur bei den Gewinnermannschaften war. Nein, ich hatte schon auch lange Videositzungen, deutliche Videositzungen, aber das ganze Spiel tatsächlich noch nicht. Ich habe aber schon von anderen Vereinen gehört, dass es das häufiger mal gab. Ja, wenn man so eine richtige Reise kriegt, so zum Beispiel.
Es wird dann auch einfach Pause gedrückt und dann wirst du so angucken und weißt du selbst, jedes Mal gesagt, einfach nur.
Ja, ist natürlich, wenn man auch selbst weiß, einfach mal ein scheiß Spiel gemacht. Und dann guckt man sich an und man kommt immer und immer wieder vor, dann ist es natürlich schon so, scheiße.
Aber das, wenn du jetzt, ich meine, du hast, Brad Stevens ist ja euer Trainer, der gilt ja schon als einer der Besten der Liga. Das heißt, es macht den dann aus, dass er einfach auf dem Feld das richtig coacht, weil im Fußball ist ja, du hast ja ganz, ganz viel Taktik in den Trainingseinheiten etc. und im Spiel nicht so viel Einfluss. Das heißt, da ist der Einfluss ja wesentlich höher. Sind das dann die entscheidenden Sachen?
Ich würde es mal behaupten, im Spiel ist es, geht es auch darum, also taktisch dann, wenn man irgendwas anpassen muss, ja, aber es ist auf jeden Fall, dass Brad Stevens einer oder extrem gut ist in einfach vorbereiten. Wie gesagt, in der Saison, du kannst da nicht zu spezifisch auf Sachen eingehen, weil du hast zum Beispiel defensiv, hast du dein System, das spielst du. Wenn du in den Playoffs bist und du spielst ein Team zwischen 4 und 7 Mal, dann, wenn im ersten Spiel was nicht gut klappt, dann probierst du halt defensiv ein bisschen was zu ändern. Und da ist er extrem gut, dass er dann auch nicht zu festgefahren ist auf seine Sachen und sagt, nee, wir müssen das weiter so machen. Und wenn es im ersten Spiel nicht lief, wir müssen, sondern dass du dann auch da anpasst und alles. Und klar, ich meine, in der NBA ist es auch so, wir haben 10 Assistant Coaches mit Video Coaches und alles. Und klar, und dann ist es auch so, dass jeder Coach hat zum Beispiel seine Teams zugewiesen, die er scoutet in der Saison. So, und es ist, ich glaube, da geht viel Hand in Hand, dass wirklich die Coaches miteinander extrem gut arbeiten müssen und auch sich dann hinsetzen und sagen, pass auf, das ist meine Idee. Dann wird wahrscheinlich Brad Stevens sagen, okay, finde ich gut, machen wir es so. Und ich glaube, da ist wichtig, dass der Head Coach seinen Staff zusammenstellt und auch den Leuten vertraut, weil die seine Philosophie umsetzen im Scouting und dass es einfach Hand in Hand übergeht. Ja.
Also das finde ich ultra spannend. Das heißt, dass verschiedene Gegner von verschiedenen Leuten von euch analysiert werden.
Ja, es ist wirklich so, dass dann ein Assistant Coach sagen wir hat, alle Spiele, die wir gegen Philadelphia spielen in der Saison, das ist sein Scout. Der schaut, bevor wir sie spielen, schaut er sich 5, 6, 7 Spiele an von Philadelphia komplett. Hat dann noch einen anderen Videocoach dazu, die kommunizieren, die schneiden das Video zusammen. Fragst du dann einen anderen Coach, der nicht Philadelphia hat, ja, pass auf, was denn hier und hier? Dann sagt er kann dir ein bisschen zwar helfen, aber er sagt, pass auf, ist nicht mein Scout. Ihr seid, es sind so viele Spiele, es sind 29 andere Teams, da muss das halt irgendwie aufgeteilt werden.
Stimmt, ist aber so ein Aspekt überhaupt nicht im Kopf gehabt, finde ich richtig, richtig interessant. Ist auch, stelle ich mir manchmal komisch vor, wenn es ja auch, obwohl das hast du ja gesagt, die müssen alle ungefähr eine ähnliche Philosophie vertreten, klarerweise. So, das macht meinen Punkt wahrscheinlich schon wieder etwas nichtig, aber dass man dann quasi so auf unterschiedliche, ich meine, man kann ja auch Gegner unterschiedlich sehen, so. Das heißt, der eine wird die vielleicht so analysieren, der andere wird sie so analysieren. Finde ich extrem spannend.
Ja, ist es wirklich so. Also klar, dann, wie du sagst, auch ein Assistant Coach hat dann vielleicht andere Ideen und dann ist es auch so, dass wir, wenn wir darüber sprechen, dann ist es auch ganz selten kommt es vor, aber dann sagt der Assistant Coach, der jetzt ein Scout ist, spricht was und sagt, pass auf, wir müssen das so machen, zum Beispiel, wenn wir die Systeme durchlaufen, von Philadelphia als Beispiel. Dann sagt vielleicht Brad Stevens auch mal zwischendurch, ja, nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Wir machen es doch anders. Und ja, es kommt selten vor, wie gesagt, weil sie die gleiche Philosophie im Endeffekt vertreten. Aber es kommt dann auch mal vor, dass es dann doch irgendwie kurz vorher, oder wenn er vielleicht eine spontane Idee hat, dann sagt, ja, okay, wir machen es doch nicht so, wir machen es anders.
Und würdest du sagen, bei den Coaches, ich meine, gut, du bist jetzt seit wie vielen Jahren, seit 3, 4 Jahren bei Boston, ne?
Das ist mein viertes Jahr, genau.
Dein viertes Jahr. Würdest du sagen, dass das so ein Stuff ist, den sich die Coaches auch, so ein Stamm an Assistant Coach, den die mitnehmen? Oder ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, Doc Rivers ist gegangen von den Clippers, aber letztendlich sind die Assistant Coaches geblieben. Hast du da so eine Einsicht, wie das gehandhabt wird?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, hier ist es so, ich habe in den Jahren, wo ich jetzt hier bin, schon viele Assistant Coaches durch, weil ich meine, die kriegen auch andere Angebote vielleicht, wo sie, ich meine, es gibt halt immer es gibt den ersten Assistant, den zweiten, das ist schon so ein bisschen gestaffelt, wer wessen Rolle hat. Und klar, wenn die andere Angebote haben, dann nehmen sie es auch. Aber ich glaube, bevor jemand angestellt wird, zum Beispiel, dass die Meetings haben und dann halt deren Philosophie angepasst wird. Und ich glaube, dann entscheidet Brad Stevens einfach, passt der meine Philosophie? Kann der meine Philosophie auch so vertreten, wie ich das sein möchte? Und es nicht jetzt so stur und sagt, ja, nee, ich mach das so, wie ich will. Sondern ich glaube, es ist nicht ganz so. Ich glaube, im Fußball ist es öfter so, dass Coaches oder Trainer mit seinen Assistenten und alles mehr zusammenbleiben. Würde ich, so wie ich es vielleicht mitbekomme, oft. Aber im Basketball, glaube ich, probiert man es vielleicht, aber ich glaube, es ist weniger einfach.
Und sind die auch bei der Liga angestellt? Können die theoretisch getradet werden?
Also ich glaube, Coaches und Staff sind saved von Trades oder was.
Ich glaube, der Jonas hat hier gerade noch ein paar wunderbare
noch mitgetradet.
Der Jonas hat eine wunderbare Überleitung, glaube ich, zu einer Frage gemacht, die uns alle brennend interessiert. War das jetzt bewusst von dir gemacht?
Nee,
das,
ja, so halb. Aber es war keine meiner. Ja,
dann stell sie mal. Du hast sie dir schon ausformuliert. Für deine Verhältnisse war es eine gute Überleitung.
Danke. Also, nee, so generell dieses Trade-Konstrukt. Ich meine, ihr seid ja bei der Liga angestellt. Das heißt, da könnt ihr jetzt heute, wir hören mit diesem Podcast auf und dein, weiß ich nicht, Manager ruft dich an und sagt, übrigens, du spielst morgen nicht mehr in Boston, sondern in Chicago. Ist das nicht irgendwie völlig skurril?
Definitiv. Also es ist schon, weil man halt durch den Vertrag und sowas, wie gesagt, mit der Liga, man gibt einfach seine Rechte komplett ab und es kann wirklich sein, du kriegst jetzt einen Anruf, du bist weg. Wer weiß, ob du überhaupt einen Anruf kriegst. Manche finden es über Social Media raus, über Twitter oder sowas, sehen, dass sie getradet wurden, rufen dann ihre Agenten an und so, ja.
Das ist ganz, ganz schlimm übrigens. Das ist wirklich ganz schlimm.
Ja, keine Ahnung, es ist schwer, ich würde jetzt nicht sagen, es ist aber schon so ein bisschen, du hast kein Mitspracherecht. Es gibt ganz, ganz wenige Spieler, die eine No-Trade-Klausel drin haben oder vielleicht Mitspracherecht haben, die dann sagen, pass auf, die das absegnen müssen, wenn sie zu einem Team getradet werden. Aber im Endeffekt, ja, kann es so passieren, dass du den Anruf kriegst und sagst, pass auf, du wurdest jetzt getradet nach Chicago, aber paar Stunden später sagt Chicago, ja, nee, wir wollen dich einfach gar nicht, du wirst weitergeschickt. Und ich meine, man hat es jetzt letzte Woche erst gesehen mit dem James Harden Trade. Da waren Leute von Brooklyn, der LeVert zum Beispiel, wurde nach Houston, im gleichen Moment wurde aber ein anderes Team wie Indiana mit reingebracht, da wurde der mit Oladipo getauscht. Und
aber ist es nicht Panik? Ist es, ich stelle mir das wie latenten Terror vor die ganze Zeit, dass ich irgendwie immer auf mein Handy schaue und weiß nicht, wenn mein Manager sich meldet, dass ich irgendwie davon ausgehe, okay, jetzt war irgendwie 3,5 Jahre geile Zeit in Boston an der Ostküste und jetzt geht's, weiß ich nicht, auf dem Weg irgendwo ins, wo auch immer man halt nicht unbedingt sein möchte. Und ja.
Ja, ich würde schon sagen, also Panik vielleicht ein bisschen zu extrem, aber klar macht man sich Gedanken, wenn was ist. Ich meine, wenn man vielleicht aus den Medien auch irgendwo mitbekommt, dass der Name fällt. Ich meine, zum Beispiel war es jetzt vor der Saison so mit dem Gordon Hayward. War es dann so, ist es ein Sign-and-Trade? Welche Spieler gehen mit? Wird er nach Indiana und sowas? Klar fällt dann zum Beispiel, ist mein Name auch das öfter angefallen. Und dann war es auch so, wenn mein Agent mich angerufen hat, da war es dann wirklich so, oh, jetzt ist vielleicht der Moment. So. Aber im Großen und Ganzen lernt man jetzt über die Jahre, das ist was, was ich einfach nicht kontrollieren kann, was ich nicht beeinflussen kann. Wenn es passiert, dann passiert es. Also ich meine, das Einzige, was ich machen kann, ist auf dem Feld, ich bringe meine Leistung, ich arbeite extra, ich mache meine Sachen, ich bin vorbildlich außerhalb des Feldes. Und ja, ich meine, ich glaube, um zu sehen, ist es so, dass ein Trade heißt ja nicht oft oder nicht immer, dass das Team, wo du jetzt bist, als Beispiel die Celtics, das Team mich nicht mehr haben wollen. Vielleicht ist es so einfach, dass wie im Fußball ein anderes Team will ich aber einfach mehr haben und macht den Celtics so ein gutes Angebot, dass sie sagen, okay, wir legen keine Steine im Weg, ihr wollt ihn haben, das Angebot gefällt uns und lassen mich sozusagen gehen. Also, ja. Es ist aber auf jeden Fall, muss man damit lernen, umzugehen über die Jahre, also in der NBA, dass man damit so ein bisschen klarkommt.
Wie lange hast du jetzt gerade aktuell Vertrag, sorry?
Bis jetzt im Sommer. Also jetzt im Sommer ist mein, dieses Jahr ist mein letztes Jahr, ab Sommer
bin ich dann Free Agent. Okay, das heißt, dann wärst du aber sogar mal in der Situation, wo du tatsächlich selber entscheiden kannst, wo du hin willst.
Ja, das erste Mal dann, seit ich hier bin, ja.
Freust du dich darauf, dass du es selber entscheiden kannst?
Definitiv. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Phase. Ich meine, ich war vor 2 Jahren, war es dann restricted. Bedeutet, ich meine, da hast du wenig in der Hand, weil jedes, oder die Celtics konnten jedes Match Offer matchen und so, dann ist es ein bisschen anders. Aber es ist definitiv was, worauf ich mich freue, positiv, weil das am Ende sitzt, die Saison hoffentlich gut verläuft und dann sitzt du vielleicht im Sommer, sitze ich dann da und habe ein paar Angebote hoffentlich auf dem Tisch und kann sagen, hey, das gefällt mir hier und das und alles und ich kann einfach raussuchen, wo es hingeht.
Da wäre mal interessant auch, ich meine, wir haben auch viele Hörer, die natürlich nicht so tief im Basketball drin sind, aber was würdest du sagen, hat sich die Rolle von Spielerberatern, jetzt, ich meine, klar, der Name Rich Paul fällt ja auch immer wieder, so in den letzten Jahren, selbst hier, aber hat sich das ein bisschen geändert, würdest du sagen? Oder ich meine, wie viel Einfluss haben denn Spielerberater dann wirklich auch? Eigentlich ja nicht wirklich, oder?
Ich würde sagen, dass Spieler an sich größeren Einfluss haben als Spielerberater. Also ich glaube, wenn jetzt als Beispiel, wenn du sagst, Rich Paul, klar, er hat die Leute, die er einfach hat, mit LeBron James, Ben Simmons, ich glaube, Anthony Davis ist bei ihm, klar, das ist sein Name. Aber ich glaube, wenn jetzt er zu den Lakers geht und was sagt, klar, die hören zu, weil er einfach LeBron vertritt. Aber wenn LeBron jetzt an sich hingeht persönlich, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, Agenten machen, dadurch, dass die Verträge in der NBA sind ja eigentlich vorgegeben und gestaffelt, bedeutet ja, wenn du man hat es bei Giannis gesehen mit seinem Supermax-Vertrag. Den hat er bekommen, weil er so und so viele Jahre in Milwaukee war, MVP war, All-Star, All-NBA-Team. Und dadurch staffelt sich das Geld. Das heißt, Agenten haben generell zum Beispiel bei Vertragsverhandlungen nur einen kleinen Spielraum, um wirklich zu verhandeln, weil die Verträge sind vorgegeben, so ein bisschen. Und ich würde im Großen und Ganzen sagen, Spieler haben mehr Einfluss als Agenten. Aber ich glaube, dass Spieler einfach die Agenten dann nutzen, um zu kommunizieren. Wenn sie jetzt einen Trade wollen, dann sagen sie zum Beispiel, ja, pass auf, das ist nicht meine Aufgabe, ich konzentriere mich immer noch auf meinen Basketball. Deine Aufgabe als Agent, geh hin und sag, ich möchte einen Trade.
Aber das heißt jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du hast dich beim Draft angemeldet 2013, oder? Kann es sein? Ja. Und wurdest nicht gedraftet und dann hast du ein paar Jahre BBL gespielt und dann bist du in die NBA gekommen. Das heißt, hat bei diesem Draft, logischerweise hattest du da schon Kontakt zu jemandem, zu einem Manager, der vielleicht jetzt auch da ist? Oder wie hat es dann funktioniert, dass du dann irgendwann in die NBA gewechselt bist? Also du kannst ja nicht einfach jemanden anrufen und sagen, hey, hier bin ich, sondern da musste
ich habe, seit ich angefangen habe mit Basketball, also dann mit 17 habe ich schon meinen Agenten gehabt. Und dann war es so mit dem Draft, das ist, glaube ich, klar, da habe ich Workouts gemacht hier und da, aber im Endeffekt ist es so, solange du nicht in der ersten Runde gedraftet wirst, willst du fast gar nicht gedraftet werden. Bei einer zweiten Runde, die Verträge sind nicht garantiert, aber das Team behält deine Rechte fürs Leben lang. So, und es ist zum Beispiel, wo Tibor Pleiss noch in der NBA war. Und, oder zum Beispiel, wo er noch in der Euroleague ist jetzt. Es gibt immer noch ein NBA-Team, was die Rechte hat. Das heißt, wenn jetzt ein NBA-Team sagt, pass auf, wir wollen dich haben, dann muss das andere Team, das seine Rechte hat, erstmal ihn noch freigeben.
Ach, wow, echt?
Okay, so, das ist crazy, das wusste ich nicht.
Genau, und das heißt, in der zweiten Runde, du gibst deine Rechte eigentlich ab an das Team, was dich draftet, aber die müssen dir keinen Vertrag geben. Aber haben die Rechte, die können dich auch immer noch rumtraden. Es ist so, dass, ich glaube, der Antetokounmpo bei Barcelona, der wurde vor, ich glaube, einem halben Jahr wurden seine Rechte irgendwie getradet und dann war noch nie in der NBA. Aber es so, und dann ist es so, bis ich das verstanden habe, in dem Alter, klar, du bist so ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gedraftet wirst, aber bis ich dann da verstanden habe, lieber gar nicht als zweite Runde.
Das war vielleicht gar nicht so schlecht für dich, ne? So.
Genau.
Ein bisschen mehr Handlungsfreiheit. Okay, das ist ja auch.
Definitiv.
Aber dann vielleicht eine Frage noch, die so ein bisschen persönlich auch ist. Hast du dann im Endeffekt mit deiner Frau und deinen Kindern so ein Codewort, dass so gesagt wird, ja, okay, morgen Abend dann Abendessen in Phoenix? Oder wie hast du das? Ich meine, hast du wahrscheinlich ja auch besprochen mit deiner Familie, dass diese Situation halt eintreten kann, einfach, ne? Dass du halt getradet wirst. Wie, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen im Kopf, wie kann man sich settlen an dem Ort als Familie? Stelle ich mir wahrscheinlich auch nicht so einfach vor, ne?
Zum Glück muss ich sagen, wurde ich noch nicht getradet. Hoffentlich bleibt es auch erstmal so. Mhm. Aber ja, ich glaube, ich kann es mir schon. Wenn es passiert, ist es schon schwer. Ich meine, wie jetzt zum Beispiel in meiner Situation, wir sind jetzt mein viertes Jahr in Boston, es ist schon zu Hause, die Kinder gehen zur Schule hier. Man kennt einfach alles drumherum und wenn jetzt von heute auf morgen auf einmal heißt es wirklich, ja, pack deine Sachen. Ich glaube, wenn du getradet willst, hast du 3 Tage Zeit, beim neuen Team anzukommen. So, und dann, ja, was machst du dann? Holst du dir irgendein Haus, wo vielleicht alle reinpassen, dass du einfach ein Dach über den Kopf hast? Lässt du vielleicht deine Familie erst noch ein paar Tage zurück und gehst erstmal alleine, um dann das richtige Haus zu finden, dass sich alle wohlfühlen? Ich hoffe, dass ich es nicht durchmachen muss. Aber ich glaube, es ist schon stressig und alles. Ich meine, NBA-Teams haben viel, es ist viel ähnlich von der Philosophie her, von Teams und alles. Ich glaube, das ist noch das Einfachste, sich in dem neuen Team irgendwie reinzupassen und wohlzufühlen. Aber ich glaube, die ganze Logistik und das ganze Drumherum ist einfach schon extrem stressig. Und dann kann ich mir auch extrem schwer vorstellen, wenn man, gerade wie ich jetzt an längeren schon an meinem Ort ist und das eigentlich man das halt zu Hause sieht und dann auf einmal heißt es ja wirklich, du sagst ja, morgen Abend oder du musst in 2 Tagen musst du in Memphis auftauchen oder in Detroit auftauchen, dann du wurdest getradet.
Das klang jetzt so, als wären das nicht deine Top 2 Ziele für den Sommer. Also, ich würde sagen, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen erstmal, dass in den nächsten Tagen kein Trade ansteht. Egal wohin. Egal wohin.
Spielst du lieber 32 Minuten, ich sage jetzt mal, bei einem Nicht-Contenter oder 5 Minuten bei einem Contenter?
Dann würde ich fast 32 Minuten mal nicht contenten, aber 5 Minuten ist schon extrem wenig.
Okay, 8 Minuten.
Nein, das ist schon 8. Ich sagen wir mal so, ich glaube, es kommt dann noch darauf an, wenn ich zum Beispiel jetzt, sag ich mal, im letzten Jahr hier als Beispiel wenn du schon eine Meisterschaft gewonnen hast, dann könntest du dir vielleicht dann sagen, wenn zum Beispiel dein Team jetzt Boston als Beispiel, die geben mir so und so viel Geld, aber es kommt ein Team, was vielleicht um die Playoffs nur kämpft, gibt dir viel mehr Geld. Klar, da musst du es auch so ein bisschen abwägen. Willst du nur gewinnen, ich habe mein Leben lang eigentlich auch für Teams gespielt, die gewinnen oder zumindest irgendwie drum gekämpft haben, um Ziele hatten. Und ja, für mich wäre es jetzt schwer, zu einem Team zu gehen und von 82 Spielen, deren Ziel ist es dann, ja, wir müssen 15 gewinnen. Das wäre schon extrem für mich, weil ich nehme schon Spiele und Niederlagen schon sehr persönlich und ärgere mich dann auch echt. Und wenn ich dann 15 Spiele im Jahr nur gewinne, ich glaube, dann wird es echt schwierig.
Das ist viel ärgern auf jeden Fall.
Definitiv.
Also so eine 15-Siege-Bilanz, die glaube ich, die ist schon heftig. Es macht ja auch irgendwann keinen Spaß mehr, muss man sagen, wenn du spätestens ab deinem 50. Saisonspiel schon weißt, es geht um nichts mehr. Mich nerven schon diese letzten beiden Bundesligaspiele manchmal, wenn keine Platzierung mehr irgendwie drin ist, weil so der Wettkampf fehlt. Also wenn, stell dir mal vor, du hast dann da bei, sagen wir jetzt einfach mal, Memphis oder Detroit, hast du dann noch 30 Spiele am Ende, wo es um nichts mehr geht und dann darfst du noch Sibo die ganze Zeit den Ball füttern.
Ja, ich glaube, das ist schon echt schwierig, gerade wenn du als Sportler, hast Ziele, du willst gewinnen und dann gibt es aber auch einfach Teammates, die du hast, die dann denken, ja, ist cool, keine Playoffs zu spielen, dann ist die Saison 1. Mai vorbei und ich habe 5 Monate frei. Dann ist es natürlich auch
Einfach ärgerlich. Um den Urlaub beneide ich euch übrigens wirklich jedes Jahr. Das ist brutal. Also diese vier, was hattest du ja? Okay, jetzt war es kürzer durch die Bubble, aber normalerweise hast du schon so 3 bis 4 Monate, oder?
Ich meine, in anderem Jahr habe ich Playoffs gespielt bis Ende Juni. Und ich meine, ich habe eigentlich jeden Sommer Nationalmannschaft auch. Also,
okay, stimmt. Ja, das gibt es natürlich also noch.
Habe ich dann 4 Wochen.
Du auch, Mats?
Sorry, ich nicht mehr. Deshalb kann ich jetzt nicht reden. Da kann ich nicht mehr. Ich dachte, du wärst schon zu alt dafür. Sorry, ich dachte, du bist auch schon über 28. Nein, aber das stimmt natürlich. Du hast das auch noch. Dann jetzt eine ganz unwissende Frage. Oh, gibt es noch Olympia-Quali für dieses Jahr? Seid ihr da dabei? Da ist doch ein Turnier noch im Sommer, ein Quali-Turnier, oder?
Ja, genau. Das Quali-Turnier ist, lass mich lügen, ich glaube, direkt nach der NBA-Saison, nach dem letzten Finalspiel. Ich glaube, müsste so um den 25.06. oder sowas sein. Ich glaube, wir spielen in Serbien. Da muss er, ich glaube, 6 aus 6 Spielen gewinnen, was natürlich schwierig ist.
Oh, wow.
Aber ihr habt eine gute Mannschaft eigentlich, oder nicht? Also es sind erstaunlich viele NBA-Spieler auch inzwischen.
Definitiv. Aber das heißt nicht immer. Wir haben letztes Jahr bei der WM oder wo die WM war, hatten wir auch viele Leute und haben es echt nicht geschissen gekriegt, sage ich es jetzt mal. Aber ja, es wird schwierig. Also Nationalmannschaft spielen ist immer Spaß und Olympia zu spielen auch. Aber zum Beispiel kommt für mich jetzt dazwischen, dass ich ab 1.7. fängt die Free Agency an. So, wenn ich jetzt davor spiele ohne Vertrag, ist natürlich die Sache, verletze ich mich, beeinflusst das meine Zukunft in der NBA und dann wird eine schwierige Situation. Und ich weiß auch gar nicht jetzt mit dem ganzen Virus, mit Corona und alles, ob den Lockdown, ob das wirklich stattfindet. Und
Du dürftest auch in der Theorie, glaube ich, aktuell nur bei Boston einen neuen Vertrag unterschreiben, oder? Du dürftest ja offiziell noch nicht mit den anderen 29 Teams reden, oder?
Nee, ich glaube, ich darf auch mit Boston. Ich glaube, ich darf sogar mit Boston noch nicht.
Da also ich kann es machen, wenn du willst, ne?
Oh nein.
Ich kann mit den anderen Teams reden.
Ohne Lizenz kommst du nicht weit.
Du unterschätzt den Jonas, der ist so umtriebig, der hat mit Sicherheit auch irgendwo eine Spielerberaterlizenz rumliegen für die NBA.
Ich glaube, da gibt es auch wieder so viele Regeln. Ich glaube, auch ich dürfte jetzt gar nicht mit Boston eine Verlängerung unterschreiben oder so. Auch da gibt es wieder so viele Regeln. Und
okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Wobei das Regelwerk der NBA, was Verträge angeht, ein absolutes Mysterium für mich weiterhin ist.
Dafür kommen die Agenten ins Spiel, die eigentlich alles wissen sollten.
Ich drücke dir die Daumen, dass einer das weiß. Also, da schreibst du bald deine 5 Jahre, 60 Millionen Extension und dann war die gar nicht gültig.
Oh, ne, ich hoffe nicht. Also ich vertraue meinen Agenten schon. Also ich habe da, glaube ich, bin ich ganz gut
aufgestellt. Also warte mal. Du hoffst nicht auf die Zahlen oder hoffst, dass das nicht ungültig ist? Dazu sind mehrere Sachen.
Ich hoffe auf die Zahlen und dass es gültig ist.
Okay. Nur halt die Zahlen nur in 3 Jahren. Dafür bräuchten wir aber noch ein paar Doubles. Außer gegen die Mavs. Gegen alle anderen kannst du wirklich.
Oh, das ist dein Team, ja?
Ja, wir sind halt schon ein bisschen Dirk geprägt, ne? So muss man sagen, in der Jugend. Einfach mit dem aufgewachsen.
Ja, okay, dann verstehe ich. Jetzt hast du ja noch Maxi da, ne?
Das stimmt, das bleibt auch noch. Ich muss aber tatsächlich sagen, Boston, jetzt unabhängig von dir als Person, war vorher schon immer ein cooler Club. Das war jetzt dann ganz geil, dass du da auch aufgeschlagen bist. Also das Schöne, für die konnte ich jetzt schöne Ost-West-Sympathien haben. Eine Finals-Paarung war jetzt nicht in der allernächsten Zukunft in den letzten 3 Jahren, was eher am West-Team lag. Deswegen, das macht auch einfach zum Zuschauen viel mehr Spaß. Also muss ich schon sagen, so morgens, der Blick, wie jetzt deine Stats waren, der gehört schon dazu, nach dem Real Life von den Mavericks in der Reihenfolge.
Oh, also erst die Mavs und dann die
Stats. Ja, es tut mir leid. Das ist jetzt seit 20 Jahren geprägt, ne? Das muss ein bisschen noch.
Das ist okay. Zumindest sagst du es ehrlich, weil
auch wenn es mir jetzt ein bisschen wehtut, aber. Mach mal ein One-Legged Fadeaway im nächsten Spiel und dann können wir das. Kannst du den? Doofe Frage. Ist der in deinem Repertoire?
Ehrlich? Sagen wir mal so, dann lasse ich aber dich mit meinem Coach danach sprechen, was mir die Idee
kam. Darf ich bitte mit wäre das dann Brad Stevens oder einer der. Ich rede auch mit den Assistant Coaches. Das ist kein Problem.
Ich sag dann Brad Stevens, dass er mit dir spricht.
Also du weißt, dass ich nichts anderes will jetzt, ne? Wir haben diese Woche 2 wichtige Bundesligaspiele, aber meine Priorität hat jetzt ganz klar der One-Legged Fadeaway von dir.
Ich kann es dir als Ziel setzen. Ich weiß ja nicht, wer ist denn jetzt dein Lieblingsspieler, den du so schaust? Gerne.
Oh, ich bin ein bisschen durch meine Fantasy-Mannschaft geprägt. Ich drücke denen halt die Daumen.
So Wahnsinn.
Luka Don. Ja, tut mir leid, es ist so. Was soll ich sagen? Ich will halt, dass die punkten und dann entwickelt sich so eine gewisse Sympathie, ne?
Okay.
Was soll ich sagen?
Das ist halt ein egoistischer Grund, um
Fan zu sein. Nein, und du weißt am Ende, Mavs, wer ist denn der Lieblingsspieler? Das ist echt gute Frage. Also ich liebe LeBron James als Sportler. Bin aber kein Fan, weißt du, was ich meine?
Okay,
ja. So, aber beeindruckt von dem, was er macht.
Das heißt, Luca ist schon dein.
Wenn er aufhört, diese Stepback-Dreier zu nehmen, können wir darüber diskutieren, aber aktuell noch nicht.
Hast du denn schon mit ihm gesprochen oder persönlich?
Helf mir mal. Ich hab jetzt Boban bei Instagram mal angeschrieben, dass der da mal ein bisschen was macht.
Intervenieren soll.
Ja, dass der
hast du ihm geschrieben, sagt Luca, er soll mal sein Nachrichtendings anmachen.
Können wir doch mal gucken, dann hast du doch ein Ziel. Entweder wenn wir Warzone mal spielen sollten, dann gebe ich dir irgendein Ziel vor. Und wenn du das machst, dann schaffe ich, dass du mit Luca auf jeden Fall ein Gespräch
hast. Okay, geil. Das ist geil, das machen wir, das klingt fantastisch.
Aber dann müsst ihr twitchen und Bescheid sagen.
Auf jeden Fall, da kriegst du Bescheid. Ich bin ja auch vorhin bei Instagram direkt gefolgt, logischerweise. Okay. Da freue ich mich über ein Follow-Back, ohne Druck.
Definitiv.
Wollte ich noch einmal sagen. Follow. Wer ist denn zum Beispiel dein Lieblingsspieler in der NBA?
Sagen wir so, bevor ich noch in der NBA war, wo ich kleiner war, war es definitiv Kevin Garnett. Einfach, wie er gespielt hat, sein Mindset war einfach unfassbar. Ich meine, er war körperlich sah nie der Stärkste aus, aber er war halt unglaublich, unglaublicher Spieler. Und ich hatte auch die Möglichkeit, ihn vor 2 Jahren persönlich kennenzulernen, was natürlich so ein kleiner Kindheitstraum war. Und jetzt, ich meine,
und wie war's?
Ich meine, war ein kleiner Junge, ne? Dann warst du
so ein kleiner Fan. Nee, wie es jetzt war. Ach so, okay, da warst du ein kleiner Junge.
Jetzt ist es schwer. Es gibt so, die Frage ist meistens dann, wer zum Beispiel am schwersten zu verteidigen ist. Ist so, zum Beispiel Anthony Davis ist auf jeden Fall weit da oben, einfach die Art, die er spielt und alles. Und klar, ich meine, mein erstes Jahr zum Beispiel saß ich, wenn ich auf der Bank oft sah, und du hast auf einmal Spieler wie LeBron vor dir gehabt oder ich war im gleichen Team mit Kyrie, die kanntest du vorher wirklich nur aus NBA 2K oder aus den Top 10, die du dir morgens angeschaut hast, wenn du aufgewacht hast. Und jetzt stehst du mit dem auf dem Feld oder sitzt mit dem im gleichen Lockerroom und sowas und ist dann so wie Kyrie dann dein Teammate und spricht mit dir und alles. Da war ich schon geflasht auf jeden Fall. Und Lieblingsspieler ist, glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt eigentlich für Anthony Davis, schaue ich dir extrem gerne an. Und Kyrie ist immer noch definitiv einer, den man sich gerne anschaut. Jedes Talent hat und alles, also.
Das stimmt schon. Der ist schon einer der smoothsten Spieler, die da rumlaufen.
Ja. Jetzt habe ich das Glück, zum Beispiel mit Jason Tatum zusammen zu spielen. Ich meine, der wird in den nächsten Jahren, jedes Jahr wird er in der MVP, im Voting weit oben sein. Er wird die Art, so wie er spielt, sein Talent, was er hat. Und ich kenne ihn, seit er gedraftet wurde. Seit dem ersten Jahr sind wir zusammen hier und seine stetische Entwicklung, die er genommen hat, und ist schon unfassbar.
Okay. Jetzt wollte ich. Ah, ich hatte eine gute Folgefrage. Oh! Jetzt habe ich völlig den Faden verloren.
Tatum?
Nee, vor Tatum. Wo waren wir vor Tatum?
Kyrie, Anthony Davis.
Ich hab kurz einen Blackout. Ist es schon wieder Bundesliga oder was? So. Ah, ja, tut mir leid. Einer von euch beiden muss mich jetzt kurz retten. Ich habe gerade irgendwie völlig meinen Faden verloren.
Ach, gar nichts. Ich glaube, der Luki hat schon was Kleines vorbereitet.
Verzweifelt wieder zu greifen gerade.
Ja, wir haben noch eine kleine Rubrik immer am Ende, ganz kurz. Und zwar geht es darum, dass wir immer so ein bisschen auch Randsportarten mal eine kleine Bühne geben und die mal vorstellen hier und dann auch gerne kontrovers diskutieren, was wir davon halten.
Luki hat mal wieder den Edge Touch.
Und heute würde ich sagen, machen wir mal eine schnelle Runde von Sportarten. Und es würde mich auch mal interessieren, was ihr macht, die man eigentlich nur zum Aufwärmen spielt. Die so eine Schattendaseinsberechtigung haben, aber eigentlich nur so Aufwärmsportarten sind. Und ich kann ja mal anfangen mit einer, damit ihr so eine Idee habt. Meine ist, und es wurde uns auch häufiger jetzt schon geschickt über den Instagram-Kanal, ist Floorball. Und zwar ist es Hallenhockey, aber mit diesen Schlägern, wo ich immer früher dachte, es sind einfach Schläger, die von der Schule gekauft wurden, weil sie kein Geld mehr hatten für richtige Hockeyschläger. Diese dünnen.
Ach, kennt ihr
diese
ganz?
Das ist ein eigener Sport. So, das ist ein eigener Sport mit diesen Bällen, die so 20 Gramm wiegen und so 50 Löcher haben, so. Das spielen Leute halt professionell. Und das finde ich einen großartigen Sport, weil das begegnet einem einfach nur im Schulsport, finde ich, und beim Aufwärmen für irgendwelche Sportarten und wenn normale Hockeyschläger nicht mehr da übrig sind und du musst dann mit diesem aus PET-Flaschen zusammengeführten komischen Schläger darum holzen, finde ich gut.
Ich dachte nicht, dass es ein eigener Sport ist, um ehrlich. Ich dachte, es ist eine
Uni-Hockey. Ich habe es noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Billige Schläger.
Ja, ich habe es mir da angeguckt und es ist ganz cool, weil du halt nicht wie beim normalen Hockey nur mit einer Seite spielen kannst von dem Hockeyschläger. Also nicht nur argentinische Rückhand hier oder wie das heißt mit dem Ding, sondern du kannst mit beiden Seiten spielen. Das ist eigentlich wie Eishockey. Du kannst auch hinterm Tor spielen und so. Es ist echt ganz cool. Ich habe mich dann wirklich ein bisschen gefragt und auch mal kontrovers an die Hörer, die vielleicht Hockey spielen. Ist es so ein Affront, wenn dann ein Floorhockeyspieler zu dir kommt und dich anspricht? Ist es dann wie so eine Fehde zwischen den beiden? Ist es ein Hass? Ich weiß nicht. Und ich habe mich auch gefragt, warum der Sport nicht so wirklich bekannt ist. Die einzige Lösung ist, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sind diese ganzen Nachrichten auf Instagram, die man kriegt mit "You wanna see something hard and long", ist eigentlich ein Marketing-Trick von Floorhockey und das macht sie einfach nie auf.
Jetzt macht alles Sinn. Na klar.
Ich weiß nicht. Das wäre also meine Sportart.
Ich sag's, wie es ist. Der Mats und ich müssen die selber haben. Weil es gibt nur eine prädestinierte Fußball-Warmmach-Sportart. Und die nennt man, ist keine Sportart, aber die nennt man Handball-Kopfball.
Ah ja, natürlich, absolut.
Und
das ist die Fußball-Warmmach-Sportart schlechthin.
Genau, also man...
Definitiv.
Man spielt mit der Hand, aber man darf Tore nur mit dem Kopf erzielen.
Also
und es gibt keine Taktik. Es gibt auch nicht, wer ist gut oder schlecht. Es gibt nur Zufall und Chaos.
Und es gibt auch nie eine klare Regel, ob man als Torwart den Ball sozusagen mit der Hand oder abwehren darf oder nicht. Das wird immer absolut willkürlich entschieden, ob der Trainer dich gerade mag oder nicht.
Und ob du laufen darfst oder zwei Schritte machen darfst oder nicht. Es gibt also keine Regel. Es ist nichts. Es ist einfach nur, man soll sich bewegen und genau.
Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man... Also du schmeißt den Ball hinterher wie beim Handball und machst ein Kopfballtor.
Genau, und darfst Tore nur im Kopf erzielen.
Okay. Ja.
Und Platzwunden inbegriffen, wirklich alles katastrophal.
So Tryouts, die übrig bleiben, das ist doch schön. Okay. Ja, Daniel, hast du auch noch was ihr zockt zum Aufwärmen?
Sagen wir mal so, wo ich noch in Deutschland war, sowas, da haben wir schon mal Fußball gespielt zum Aufwärmen. Weißt du, wenn es mal Tage gab, einfach so ein bisschen Spaß haben. Hier in Amerika ist es natürlich völlig außen vor. Weil Amis, die Basketball spielen, können so gut wie kein Fußball spielen. Ich sag's dann immer,
das sieht immer wirklich witzig aus auf den Videos.
Ja. Ich sag's meistens dann so, wie heißt es, Tippkick-Männchen. Wenn du den auf den Kopf tippst, dann bewegen sie ihren Fuß. So sieht's aus. Das ist schwierig, ey. Ich meine, sonst war es in Europa oder in Deutschland auch, dass du Basketball gespielt hast, so dass du nur ohne Ball laufen durftest. Dass du dich ohne Ball ein bisschen bewegst. Und wenn du Ball hast, darfst du dich nicht bewegen. Weil ich glaube, das war's. Ansonsten hier Amis, wie heißt es, Dodgeball. Was ist in Deutschland? Völkerball, glaube ich, ne? Da haben wir einmal im Jahr, ist es dann so, wenn wir frei haben oder sowas, dann ist es auch, dann wird ein Tag komplett Dodgeball gespielt.
Mit Basketbällen dann?
Medizinbällen.
Nee, mit weichen Bällen, aber die fliegen
mit Lacrosse-Bällen spielt es.
Das ist übrigens eine Sportart, über die wir mal diskutieren werden hier in diesem Rahmen, ne? Aber nicht jetzt.
Okay. Alles klar, ich sehe schon, wo es hingeht. Ja,
ich werde schon wütend, wenn ich nur daran denke. An der Lacrosse. Ja. Dafür haben wir jetzt leider nicht mehr die Zeit.
Ja, nice. Aber Mats, wäre das deine Sportart gewesen? Ich habe sie dir einfach aus dem...
Ich habe nicht an Handball-Kopfball gedacht. Ich habe tatsächlich daran gedacht, wir spielen ganz oft wirklich in allen Vereinen irgendwie immer so Fangspiele in irgendeiner Art und Weise. Eine Art Fangen, wo du derjenige, der den Ball am Fuß hat, darf nicht gefangen werden. Und woran ich gedacht habe, dieses...
Luke Mockridge steht nebenbei und da hält noch eine Kamera drauf, oder was?
Was soll das jetzt?
Das ist eine Samstagsabendshow.
Noch 13 Minuten, da geht bei dir der Feueralarm, Jungs.
So, das stimmt,
da,
das stimmt.
Wo du jetzt bist, ne? Also sei nicht so frech, sonst ziehe ich das jetzt hier in die Länge. Wir haben in der Jugend haben wir zumindest mal so eine Art Baseball mit Füßen und Fußball
gespielt. Oh,
das war geil. Das war ein geiles Aufwärmspiel. Okay. Also hat auch irgendeiner, ich weiß nicht, ob den Ball hingeworfen oder einmal geschossen musste halt. Einmal aufkommen und dann musste derjenige irgendwie halt Volley nehmen und halt so weit wie möglich logischerweise rausdonnern und ja, das war so als das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, in Erinnerung geblieben. Es ist aber schon Ewigkeiten her. Weil die Jugend ist tatsächlich mittlerweile schon 15 Jahre her, der Jugendfußball. Ja, Und deswegen Fangen, ganz klar, war das, was ich mit Abstand am meisten spiele. Und ich spiele halt vor jedem Training Basketball in der Halle, tatsächlich. Wir haben bei uns eine kleine Halle, so eine Aufwärmhalle mit Basketballkorb. Das habe ich irgendwie vor 7, 8 Jahren mal angeleiert hier. Und mit Linien auch, etc. NBA-Linien logischerweise, ne? Oh. Also,
habt ihr denn viele bei euch im Team, die Basketball interessiert sind?
Ja, sehr viele. Wir haben wenige, die Basketball spielen können, aber einige, die Basketball interessiert sind und auch an den Ball gehen. Aber schon so, also US-Sport generell, NBA und NFL ist schon sehr verbreitet. Also wirklich sehr, sehr, sehr verbreitet. Da wird viel drüber gesprochen, viel angeschaut. Jetzt gerade logischerweise durch die Playoffs viel NFL. Ja. Aber auch NBA wirklich ist schon sehr beliebt bei uns.
Das ist interessant.
So, Frage, ist Fußball in der NBA irgendwie beliebt? Oder die gucken vor allem wahrscheinlich auch viel NBA und Football, oder?
Es kommt drauf an. Ich meine, typische Amis oder so, die haben dann klar hier Basketball, Football. Aber ich habe auch da einige Teammates, die sehr Fußball interessiert sind. Oder auch ein paar Coaches, die zum Beispiel Champions League jede Woche schauen. Oder auch gewisse Ligen auch verfolgen und gewisse Teams auch haben. Dadurch vor allem, dass ja auch oft der mit den USA-Reisen, was ihr oder in der Vorbereitung oft ja war, waren viel in Boston auch einige Teams hier über die letzten Jahre. So ist es dann so ein bisschen größer geworden und dass Leute einfach interessiert daran sind.
Ja, also es bauscht sich so ein bisschen gegenseitig auf. Wo du es gerade erwähnst, das soll ich sagen, ihr habt echt geile Flieger in der NBA. Wir sind mit dem BVB auch mit so einem NBA-Flieger. Wirklich, wir reisen ja immer hier mit denen so. Wir sind auch nur
10 Meter
kleiner als ihr. Nicht Holzklasse, aber ein bisschen weniger Beinfreiheit. Und ihr hattet da, also ich glaube, ihr habt ja so NBA-Flieger, in denen die Teams immer die hin und her fliegen.
Ja,
und das war wirklich schon sehr geil. Irgendwie
aber ihr habt doch euer eigenes,
Tischen, oder nicht?
Oder im Logo also und alles drauf und alles?
Wir haben in der Theorie einen eigenen Flieger. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen darf, wie selten wir den benutzen, deswegen mache ich es nicht.
Weil ihr so umweltbewusst seid und immer mit der Bahn fahrt.
Ich weiß es nur so ein bisschen, weil meine große Schwester ist ein riesen Dortmund-Fan, schon seit Jahren und
ja, aber es gibt diesen Flieger, aber ich sitze nicht oft drin, so können wir es formulieren, oder?
Okay.
Also vielleicht ein bisschen mehr Show als dann wirklich in Use. Deswegen, ich wollte das mit dem Flieger unbedingt einmal unterbringen, weil es hat mich begeistert damals. Also ich habe selten so viel Beinfreiheit erlebt und auch generell irgendwie, das war ja absolut monströs. Definitiv, aber wenn ich jetzt höre, dass wie viele Assistant-Coaches habt, weiß ich auch warum.
Aber ich glaube, bei uns vorne ist zum Beispiel wo nur Spieler sitzen. Also es sind dann ein Vierer mit einem Tisch und dann sind alles Zweier wie in der Business Class oder so, dass du wirklich Beinfreiheit hast einfach.
Ja, gut, ihr seid ja auch nochmal alle echt einen Ticken größer, muss man sagen. Ne? Also,
ja, ich meine, wir fliegen ja auch, wenn du West Coast fliegst, haben wir auch ja 6 Stunden Flug nach L.A. Und
oh wow, stimmt. Ist das dein längster Flug? 6 Stunden? Ist dein längster Flug?
Ich glaube, von uns ist es, ich würde fast sagen, nach Portland hoch. Also Portland sind es, glaube ich, 6,5 oder so.
Keine Ahnung, wo Portland liegt.
Warst du in Seattle, Mats? Das ist nicht weit weg von
Seattle. Ja, genau.
Seattle weiß ich. Das ist wirklich nah beieinander?
San Francisco, da oben alles, ja, ist extrem weit für uns.
Okay. Wow, das ist natürlich schon, also gibt es Situationen, wo ihr dann, es wird schon kombiniert, dass ihr meistens so West-Trips habt, oder? Dass ihr öfter an der Westküste seid und nicht nur für ein Spiel hin und zurück.
Ja, genau. Ja, nee, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt nächste Woche fliegen wir an die Westküste, dann haben wir fünf Spiele, glaube ich. Da fangen wir. Ich glaube, du fängst ganz außen an und arbeitest dich eigentlich so zurück. Ich glaube, wir spielen Golden State, L.A., Utah, Denver und dann zurück.
Hör ich ein klares 5-0 raus. Muss ich sagen.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Machen wir vielleicht
4-1.
Vielleicht 4-1. So, in dem Sinne.
Ciao.
Machen wir einen Haken dran.
Super.
Ciao.
Yes.
Macht's gut, ciao.
Hey Daniel, super, vielen Dank fürs Dasein.
Richtig geil, danke, Mann.
Sehr, sehr geil.
Ich hoffe, wir haben nicht zu viele doofe Fanfragen gestellt. Aber
Quatsch, gar nicht.
Da brodelt so viel aus einem raus dann auf einmal.
Nee, alles gut. Aber wir müssen uns in die Competition müssen wir auf jeden Fall machen dann. Also
wirklich sehr gerne. Es macht so viel Spaß. Ich werfe auch tatsächlich ordentlich Dreier, aber ich habe keine Chance gegen dich.
Punkt. Ah, jetzt nicht abwiegeln hier. Ey.
Ist das klar,
ich will ihn doch nur einlullen. Ich mach kurz, dass er das nicht hört. Ich mach den so fertig.
So. Oh, ich hab's gehört. Wir können auch was mit Fußball machen. Ich nehme da auch hier die Challenge an.
Ich wollte gerade sagen, das müssen wir machen. Wir machen
so einen Fünfkampf oder so. So ein Cross-Ding, ja.
Floorball.
Ja gut, bin gespannt. Lattenschießen, so, und da kann man ja echt witzige, da kann man ja geile Sachen machen. Aber so Dreierwettbewerb, der Dreier ist mein Paradewurf, also den können wir echt gerne machen.
Definitiv.
Ja, und halb rechts vom Ellbogen. gut, da schlägt mich, da musst du erstmal schauen. Da denke ich einen nach dem anderen rein.
Ich glaube, jetzt wird es spät hier langsam.
Ja, es wird spät.
Also, Daniel, viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, war cool.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir fürs Dasein.
Kein Problem, also, macht's gut.
Ciao. Wir feuern
auch. Ciao.
Mach's gut.
Danke, macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.